Ich will mich hier herzlich bedanken für diese wunderbaren Worte. Du weißt ja gar nicht, wie gut das tut, wenn man immer nur geprügelt wird. Ich meine, also, das hat er so schön gesagt, das tut einem ja richtig gut. Sollte eigentlich gar nicht aufhören. Ja, ich habe den Uwe nicht als einen sehr unangenehmen Zeitgenossen in Israel wahrgenommen. Ich kannte ihn ja nicht. Ne? Und war schön. War echt klasse. Ich habe mich über ihn gefreut, speziell auch über ihn. Ja. Ich wünsche euch hier für eure Arbeit in dieser Stadt, in dieser Umgebung, die Gnade Gottes. Ich bin ja jetzt schon ein alter Knochen. Nicht mehr ferner Zeit gehe ich auf das 8. Jahrzehnt zu. Aber ich beschäftige mich noch immer sehr damit, dass unser Volk das Evangelium braucht. Und wir müssen in einer sich gewandelt habenden Zeit alle möglichen Möglichkeiten ausnutzen. Dinge einsetzen, die wir früher nicht so gesehen haben. Und wir müssen an die Menschen ran. Es geht nicht, dass Christen sich zurückziehen in ihrer Heiligkeit, weil sie Angst haben, sie könnten sich einen unheiligen Grippevirus holen, wenn sie mit Ungläubigen zusammen sind. Licht, und wenn es noch so klein ist, ist zum einen anders und zum anderen stärker als Finsternis. Und da brauchen wir keine Angst zu haben. Und noch was, du kannst einen ganzen Sack Salz neben ein Kilo Fleisch stellen, das Fleisch geht kaputt, wenn kein Salz ins Fleisch kommt. Es reichen aber für wie viel? Für ein Kilo Fleisch reichen wie viel Gramm? 15 Gramm, 20 Gramm, um das Fleisch zu erhalten. Ne? Also, ran an den Speck und geht auf die Menschen zu. Wenn Jesus sagt, dass wir das Licht der Welt sind, dass wir das Salz der Erde sind, dann haben wir eine Riesenaufgabe. Und es ist eine entsetzliche, schlimme Sache hier bei uns, ausgerechnet in Deutschland, im Land der Reformation, dass sich Christen auch beeinflusst durch Pietismus und so weiter zurückgezogen haben von dieser Welt. Das darf nicht wieder vorkommen. Und wir müssen die Jahre, die wir noch haben, gründlich ausnutzen, unseren Mitmenschen zu evangelisieren. Wir haben die beste Nachricht, die es überhaupt gibt. Ich komme noch drauf in meinem Thema und freue mich, dass wir heute Morgen mal über den Schabbes sprechen, über den Sonntag. Dann möchte ich noch etwas sagen, das habe ich noch nie gemacht. Heute das erste Mal. Ich habe vorhin eine sehr interessante Zungenrede gehört, rechts hinten neben mir. Und ich habe daraus entnommen, dass das eine sehr interessante Sprache ist. Ich habe mich mit Zungenrede beschäftigt, weiß, dass das eine Sache ist, die wir vom Heiligen Geist bekommen, die können wir nicht selber machen. Damals, als ich das erste Mal in Zungen redete, oder die ersten Male, dachte ich, ach, das ist ja so einfach, machst du dir da nicht was selbst. Ich habe aber dann gelernt, dass ich dadurch sehr auferbaut worden bin. Und eines Tages habe ich es erlebt, dass in unserer Versammlung eine Schwester in Zungen sang. Und diese Schwester hat dann auch in Deutsch gesungen. Und den Text, den sie in feinstem Hochgriechisch gesungen hat, hat sie dann in Deutsch wiedergegeben. Ein griechischer Bruder, der Zungenrede sehr skeptisch gegenübergestanden hatte, hat das alles verstanden, sowohl das eine, seine eigene Muttersprache, modernes Hochgriechisch, also feinste, höchste Qualität in Ausdrucksformen und hat es dann auch in Deutsch verstanden und er selbst hat es dann auch erlebt. Zungenreden ist kein Gebabbel, sondern Zungenrede ist eine komplexe Sprache, die Gott schenkt, was immer es auch sein mag. Das Interessante ist, schon zur Zeit Jesu hatte man für Gott, um nicht den Namen Gottes zu missbrauchen, Ausdrücke genommen, die seinem Wesen nahe kamen, wie in Himmel. Wir wissen aus dem Gleichnis, dass Jesus sagt, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Jesus sagt, das Reich der Himmel ist gleich. Das heißt, das Reich Gottes. Himmel ist ein Wort für Gott, ein Ersatzwort für Gott. Ein anderes Wort für Gott in der Bibel finden wir bei Jesus, Kraft, zur Rechten der Kraft, Gavur. Shamayim ist Himmel, Gavur ist Kraft. Dann gibt es noch ein drittes Wort, das ist Makom. Makom heißt Ort. Gott spricht am heiligen Ort, im Allerheiligsten. Das ist der Ort, wo er redet, wo er zu Mose geredet hat. Makom, Ort. Aber dann wird es spannend. Er heißt auch Lashon, Zunge. Ein Name für Gott ist Zunge. Und es ist interessant, dass im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte, es nicht Sprachenrede heißt, sondern Zungenrede. Also eine Parallele zu dem Wort, mit dem Gott selbst genannt wird. Das ist schon interessant. So, sicher ist Geistestaufe nicht eine kleine Geistestaufe, das ist etwas viel, viel mehr. Und es ist auch nicht nur Zungenrede, es sind viel mehr Dinge damit verbunden. Es sind nicht nur die Gaben des Geistes damit verbunden, sondern ein kraftvolles Leben als Zeuge Jesu Christi. Das sind viel mehr Dinge, als die wir nur so sehen. Aber ich möchte euch ermutigen, sucht das. Wollt ihr mir das versprechen, wenn ich in 45 Jahren wiederkomme? Vor 45 Jahren war ich das erste Mal hier. Heute ist es das zweite Mal. Gestern war es das zweite Mal. Ja, es gibt im Englischen, ach so, nee, noch nicht. Da hinten habe ich Bücher. Wenn ihr vor dem Tisch steht, links sind die Schriften der christlichen Botschaft, der internationalen christlichen Botschaft, die 1980 entstand, weil sich alle Botschaften aufgrund des Druckes der arabischen Staaten, wegen der Öllieferungen natürlich, aus Jerusalem zurückgezogen und nach Tel Aviv bewegt haben. Da wurde diese christliche Botschaft gegründet und ist in der ganzen Welt inzwischen verteilt. Viele, viele Millionen Christen haben durch die internationale christliche Botschaft Gemeinschaft mit Israel. Viel soziale Arbeit, tröstet mein Volk, das ist das Thema. Und könnt euch diese Schriften mitnehmen. Ihr könnt euch eintragen, wenn ihr die Schriften, die umsonst zugesandt werden, haben wollt. Da ist ein Zettel, so ein DIN A4 Blatt, da könnt ihr das ausfüllen. Dann habe ich da vier Bücher. Buch Nummer 1, Der Gottesberg, das ist von Peter Asmus geschrieben. Es gibt auf dem Negev, auf dem Sinai, noch auf dem Territorium Israels, einen sehr interessanten Berg. Es ist ein heiliger Berg, ausgewiesenermaßen. Man hat über 30.000, 40.000 heilige Funde dort gemacht, also Funde, die indizieren, dass es dort sich um einen Platz handelt, der heilig war. Tempel, einen kleinen Tempel hat man gefunden, man hat Einritzungen auf den Felsen gefunden, eine Schlange mit einem Stab. Man hat einen Altar gefunden mit 12 Steinen in Ost-West-Richtung, einen aufgerichteten Altar, nicht einen viereckigen Altar mit Hörnern, sondern einen Altar, so wie Gott sagt in 2. Mose, richte 12 Steine auf. Und so einen Altar hat man dort gefunden. Vieles mehr. Außerdem habe ich dann mal herausgefunden, dass, ich bin ja Sänger vom Beruf auch, und da habe ich gedacht, Akustik, das muss eine Akustik sein. Ja. Wenn das der Berg ist, wo Mose war, muss hier eine fantastische Akustik herrschen. Ich habe oben auf dem Berg gestanden, man sieht ihn auf dem Bild, habe dann mit Ludwig Schneider gesprochen. Der war über einen Kilometer von mir entfernt und der hat mich gut verstanden und er hat mit mir von unten nach oben auch gesprochen. Ich konnte stehen. Unglaubliche Akustik. Es gibt noch andere Indikatoren und immer mehr Leute kommen darauf. Der Berg auf dem Sinai, da der Jebel Musa im Süden, das ist er auf keinen Fall, da wo das Katharinenkloster ist, denn das ist eine byzantinische Tradition aus dem 4. Jahrhundert. Das muss man nicht so ernst nehmen. Und außerdem sehr mühsam. Der Berg ist ein demütiger Berg. Der Hügel Golgatha war auch nichts Besonderes. Gott macht nie so eine großen Sachen. Er ist groß. So, das zweite Buch ist von David Bevin geschrieben. Er hat, das Buch heißt, was hat Jesus wirklich gesagt? Ich habe es mal übersetzt aus dem Englischen, weil ich es so interessant fand. 10 Fallbeispiele oder 12 darüber, wie verschiedene schwierige Worte Jesu in den Evangelien leichter verständlich sind. Ein zweites ist jetzt in Vorbereitung. Und er zeigt auf, dass Jesus damals Hebräisch gesprochen hat. Die Theorie von Aramäisch ist erst 170 Jahre alt. Oder eigentlich 150 Jahre alt, von einem gewissen Reformjuden Abraham Geiger und dann später von der historisch-kritischen Theologie übernommen worden. Das dritte Buch heißt die Decke über Israel und den Nationen. Wenn wir von der Decke sprechen, dann denken wir immer gleich an die Decke über Israel, aber das ist ein Wort von Paulus. Knapp 800 Jahre zuvor schon hat der Hebräer Jesaja, Jeschajahu in Jerusalem gesagt, dass in messianischer Zeit auch von den Heiden die Decke weggenommen werden wird. Also wir haben sie auch und viele Christen haben sie noch immer. Das vierte Buch ist ein weißes Buch, also die Decke ist ein schwarzes Buch, ist klar, ne? Ist ein weißer Fleck da drauf. Da ist die Klagemauer drauf und da ist auch eine römisch-katholische Kirche, wie heißt die, da unten im Schwarzwald, Südschwarzwald. Das vierte Buch, das ist ein weißes Buch mit einem roten Fensterchen. Es geht über Gesetzlichkeit. Sind wir denn nicht frei? Es geht darüber, na, wie ist das denn damit? Müssen wir das Gesetz halten? Brauchen wir es nicht? Wie frei sind wir? Was? Ne? Eine ganz große Problematik. So, genug der Rede. Jetzt werde ich mir mal dieses Ding hier schnappen. Ich hoffe, dass er, ist angeschaltet. Besser nicht. Merkt man die Fehler nicht. Denn das Lied, das ich singen möchte, das ist eigentlich nicht für Gitarre geschrieben. Und ich muss ehrlich sagen, ich weiß ja nicht alle Griffe. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil das ist ein bisschen schwierig und dann da, wo ich es nicht kann, dann lasse ich es halt sein. Das ist in Amerika sehr populär gewesen und bis heute wird es sehr viel gesungen. Ich habe sehr oft dort gesungen, in Englisch. Hier muss ich es in Deutsch singen. Hau ich mal her. Lass es doch sein. In Brasilien musste ich auch das immer so halten. Ich schlief und sah im Traume, es war so licht und schön, die alte Stadt Jerusalem, den Tempel vor mir stehen. Und Kinderstimmen hörte ich,
ein wunderbares Lied. Mir war als sängen Engel im Chor vom Himmel mit. Mir war als sängen Engel im Chor vom Himmel mit. Jerusalem, Jerusalem, lass deinen König ein. Hosianna in der Höhe, Hosianna ihm allein. Und dann sah ich ein anderes Bild, die Straßen öd und leer. Nichts vom Gesang der Kinder, kein Lied vernahm ich mehr. Geheimnisvolle Dämmerung erfüllte jetzt das Land. Und im Dunkel wie ein Schatten dort ein Kreuz am Hügel stand. Und im Dunkel wie ein Schatten dort ein Kreuz am Hügel stand. Jerusalem, Jerusalem, hörst du die Engel schon? Einer neuen Erde sein. Da war die Stadt von Golde ein Stromkristallen rein. Ihr Licht war Gott der Herr und vom Perlentore her kommt jubelnd die erlöste Schar vom ewigen Freudenquell. Das ist der Ort, wo Mondesschein, wo Sonne nicht mehr steht, die neue Stadt Jerusalem, die nimmermehr vergeht, die neue Stadt Jerusalem, die nimmermehr vergeht. Jerusalem, Jerusalem, sing von der Nacht befreit. Hosianna in der Höhe.
Danke für einen Applaus. So, jetzt muss ich mal über hier den Text vorlesen. Jetzt habe ich gedacht, ich lese den euch mal vor, wie der zum allerersten Mal geschrieben wurde in der ursprünglichen Sprache. Vayechelu ha-shamayim ve-ha-aretz ve-chol tzeva'am. Tzeva'am, Tzeva'ot, all ihr Heer. Vayechol Elohim ביום השביעי מלאכתו אשר עשה. וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. Habt ihr was verstanden? Ist klar, habt ihr alles verstanden, nur wisst nicht, was heißt. Ist klar. So wurden die Himmel und die Erde und all ihr Heer vollendet, und Gott vollendete am siebten Tag sein Werk, das er gemacht hatte. Und er ruhte am siebten Tag von all seinem Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von all seinem Werk, das Gott geschaffen hatte, indem er es machte. Soweit. Dies ist die Entstehungsgeschichte der Himmel und der Erde, als sie geschaffen wurden. Herr, ich danke dir diesen Morgen. Du bist gegenwärtig, du bist wunderbar und du hast uns auch dieses Wort hinterlassen. Hilf, dass wir auch jetzt in dieser Zeit, die uns verbleibt, das Wichtigste hören können, sagen können. Leite du mich durch deinen Geist. Amen. Naja, ich hatte gestern Abend gesagt, wenn einer was vom Schabbes hört oder Schabbat hört, Schabbes ist Jiddisch, Schabbat ist Hebräisch, Sabbat ist dann verdeutscht, dann kriegt er einen Schrecken. Wie, was? Fallen wir aus der Gnade? Sabbat halten? Paulus? Und dann fängt man an zu zittern. Ja, es ist so... Verfallen wir einer neuen jüdischen Gesetzlichkeit, vor der der Paulus warnt und er warnt? Nur, wovor warnt er? Steht in meinem weißen Buch drin, mit dem roten Fensterchen. Paulus sagt, ihr Gläubigen aus den Heiden, wenn ihr ein ethisch-moralisches Leben lebt, ich sage es jetzt mal mit meinen Worten, durch die Kraft des Heiligen Geistes, dann ist alles in Ordnung. Das heißt, es gibt ein paar Eckpunkte. Götzendienst, sexuelle Unreinheit aller Art, Blut. Erstickt es. Das Wort Blut hat eigentlich seinen Ursprung bei Kain und Abel, wo Gott sagt, die Blute deines Bruders Abel schreien zu mir. Nicht das Blut, die Blute. Blut, Blute ist immer im Hebräischen auch ein Begriff für Menschen umbringen. Das beobachtet, sagen die Apostel in Apostelgeschichte 15, und Paulus leitet das an die Gemeinden weiter, dann ist alles okay, dann ist alles gut. Denn es geht nicht um die Beobachtung religiöser jüdischer Gesetze. Wir müssen unterscheiden zwischen Gottes Wort, das wir hier haben, und der Herausarbeitung von Erklärungen über das Gesetz mit den vielen, vielen kleinen Anordnungen, die vom Hölzchen aufs Stöckchen und vom Stöckchen auf das Ministöckchen und dann noch aufs Ministöckchen und dann womöglich noch in die Moleküle und Atome eindringen und die Elektronen und Neutronen betreffen eines Gesetzes. So nicht. Das ist das sogenannte mündliche Gesetz, die mündliche Tora. Und damit ist Jesus einige Male in Kollision geraten. Und Paulus sagt, wenn ihr Christus nachfolgt, ihr Gläubigen aus den Heiden, dann müsst ihr euch nicht an die Speisevorschriften halten. Ihr braucht euch nicht beschneiden zu lassen und ihr müsst auch nicht den Sabbat halten. Denn, und das ist der Hintergrund, nur dem jüdischen Volk war es im Römischen Reich erlaubt, einen freien Tag jede Woche zu feiern. Die anderen mussten malochen und die hatten nur frei, wenn es diese bestimmten heidnischen Feiertage für gewisse Gottheiten gab. Gearbeitet haben ohnehin nur die Sklaven. Die anderen waren ja frei. Der Sonntag, ja, wir haben ja denn diese Sache mit dem ersten Tag der Woche, ne? Paulus sagt, legt, ich werde das mein Konzept hier so ein bisschen abkürzen, weil ich ja in wann, wie viele Minuten muss ich fertig sein? Paulus sagt, legt immer am ersten Tag der Woche Geld zurück für die Sammlung. Das Geld brauche ich dann, wenn ich wieder zurückgehe nach Jerusalem, will den armen Leuten dort eine Freude machen. Da bezieht er sich auf den ersten Tag der Woche. Könnt ihr euch an ein Ereignis erinnern, wo er in Troas, Troas ist ja das, wohl das alte Troja da in der Türkei, wo er dort an einem Schabbat, also am Ausklang des Schabbats und am ersten Tag der Woche abends also eine Predigt hält, eine lange Predigt. Und die Predigt wird immer länger. Und ihr könnt euch vorstellen, dass dort auch Leute gerne mal an der frischen Luft gesessen haben. Aber wenn auch frische Luft da war und wenn auch, dann ist einer von denen, die so viel gearbeitet haben, auch an jenem Sabbat, ein junger Mann ist zum Fenster rausgefallen. Könnt ihr euch erinnern, ja? Ja. Das war so ein Tag. Offensichtlich haben sich die Gläubigen aus den Heiden am Ausgang des Sabbats, also als es dunkel wurde, bis in die Nacht hinein, das war dann der erste Tag der Woche, versammelt, um Gottes Wort zu hören und so weiter. Den nächsten Tag mussten sie ja wieder arbeiten. Es gab für sie ja keine andere Möglichkeit. Aber warum der erste Tag der Woche? Da ist unser Herr von den Toten auferstanden. Wir müssen noch einmal nachher auf diese Sache zurückkommen. Aber gehen wir mal zu den Ursprüngen. Bevor wir hier auf 1. Mose 2 zu sprechen kommen, den Text, den ich vorhin vorgelesen habe, ich habe das mit Absicht gemacht, da kommt das Wort Yishbot, Shabbat vor, ne? Ja, ruhen. Dann möchte ich doch auf die 10 Gebote zu sprechen kommen. Ihr lest das ja in 2. Mose 20. In den 10 Geboten, der Sabbat ist Teil der 10 Gebote. Wir sagen 10 Gebote. In der Bibel heißt es nicht 10 Gebote. Auch wenn Luther das so übersetzt, es sind die 10 Worte. Es ist eine Skala, ein Maßstab. Es heißt auch nicht, du sollst nicht oder du sollst, sondern es heißt, du wirst mit einer etwas stärkeren Inklination dazu, dass man eine Sache doch aus seinem inneren Drängen heraus, um Gott zu gefallen, um Gott zu dienen, aus Liebe zu Gott etwas tut. Einige von euch scheinen verheiratet zu sein, ja? Ich meine, in 20 Jahren wird das wahrscheinlich eine Frage sein, die man so stellen muss. Ja, patchy und so, patchwork. Sag mal, Paulus sagt in einer Stelle mal im Korintherbrief, wenn ich mich nicht irre, die Liebe Christi drängt uns. Kann es nicht sein, dass zwei Menschen, die einander lieben, sich zu irgendeiner Tat für den anderen gedrängt fühlen? Habt ihr das schon mal erlebt? Ja? Kann man so sagen. Ich meine, Uwe, du bist ja auch schon verheiratet, ne? Schon eine Weile. Und ich könnte mir vorstellen, dass es dir so gegangen ist wie mir. Man hat manchmal so das Gefühl, man sollte... ne? Ähnlich ist das mit den 10 Worten. Es handelt sich nicht um ein Gesetzesverhältnis, es handelt sich um ein Liebesverhältnis zu Gott. Es ist eine Brautbegegnung. Mose führt das Volk seinem Gott entgegen wie ein Brautführer. Gott sucht Nähe, das Volk sagt nachher, nee, besser nicht. Sprich du mit ihm. Enttäuschend. Aber das Interessante ist, hier steht von Vers, also ihr habt aufgeschlagen, 2. Mose 20, Vers 8 bis 11, der längste Text der 10 Worte ist dem Ruhetag geweiht. Das ist komisch. Ich lese ihn vor. Denk an den Sabbattag, um ihn heilig zu halten. 6 Tage sollst du arbeiten. Tun wir das? Und all deine Arbeit tun. Aber der 7. Tag ist Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun. Oder du wirst an ihm keinerlei Arbeit tun. Du und dein Sohn und deine Tochter, dein Knecht und deine Magd und dein Vieh und der Fremde bei dir, der innerhalb deiner Tore wohnt. Denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist. Und er ruhte am 7. Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und er heiligte ihn. Dieses Gebot oder dieses Wort steht an der Nahtstelle zwischen den 1. Geboten, die sich auf unser Verhältnis zu Gott beziehen, und den Geboten, die sich auf unsere Nächsten beziehen. Und da sind unsere Eltern die Nächsten. Und so heißt dann das nächste Gebot, du wirst deinen Vater und deine Mutter ehren. Das heißt Kavod, dasselbe Wort wie Herrlichkeit. Du wirst ihnen Herrlichkeit, du wirst ihnen Gewicht verleihen. Herrlichkeit ist nicht ein Flattergefühl, so Schmetterlinge im Bauch, sondern Herrlichkeit hat das Wort Gewicht, es ist gewichtig. Da ist was drin. Das hat Gewicht. Wenn Gott redet und seine Herrlichkeit offenbart, dann ist da Gewicht dahinter. Du meinst gerade, ne, so ein Omnibus mit 100 Klamotten, der ist auf dich draufgefahren. So an der Nahtstelle steht dieses Wort und das heißt dort, denke an den Sabbattag, denke daran. Und in der Wiederholung im 5. Buch Mose dann, da steht dann, beachte den Sabbattag. Nicht nur sich erinnern an den Sabbattag, weil es ein Tag der Ruhe und der Freiheit ist, sondern auch ein Shamor ist der hebräische Ausdruck, Shomer ist der Wächter. Also darauf warten wie ein Wächter auf den Morgen, den Tag ersehnen, daraufhin arbeiten. Wir kommen nachher noch drauf zurück. Ganz toll, ne? Der Sabbat, der 7. Tag, der längste Text. Warum? Wir werden es betrachten. Gott ruhte am 7. Tag von all seiner Maloche. Melacha, Melachtot, Melachot. So, das ist das Werk. Nicht von seiner Arbeit ruhte er aus. Arbeiten kann auch ein Tier. Und von der Arbeit kann man sich ausschlafen an irgendeinem Tag. Man geht halt früher ins Bett, wie auch immer. Aber ein Werk kann nur Gott vollbringen und können wir, die wir göttlichen Ursprungs sind, vollbringen. Nur ein Mensch kann ein Werk vollbringen. Kein Tier. Nur ein Mensch kann darüber reflektieren, was passiert ist in der letzten Woche und was passieren wird übermorgen, morgen Planung. Gott hat Himmel und Erde vollendet. Am Tag, als Mann und Frau geschaffen waren, da sagt er, es alles sehr gut. Und dann kommt der großartige Abschluss. Und er ruht. Es ist die Krone seines Werkes. Das Ruhen vom Werk. Und Gott geht hin. Und das ist das Erste, was Gott heiligt. Das Erste, was Gott heilig spricht, ist der Tag. Das Heiligtum in der Zeit. Bis dahin hat er Sichtbares geschaffen. Bis dahin hat er Teilungen vorgenommen, Gras und Pflanzen und Tiere hervorkommen lassen, Menschen geschaffen. Aber jetzt ruht er. Und die Ruhe ist nicht, jetzt bin ich aber fertig, sondern Ruhe bedeutet, dass ich jetzt das, was ich getan habe, genieße. Dass ich dankbar bin und dass ich eine Dimension erklimme, in eine Dimension hineingehe, die nichts mehr mit Raum zu tun hat, sondern nur noch mit Zeit, mit Ewigkeit. In einer Zeit der Sklaverei gibt es so etwas nicht. Kein Sklave hat dafür Zeit. Und wir leben heute wieder in einer Zeit der Versklavung. Absolut. Die jungen Leute, die werden das noch viel stärker erleben, als wir das in unserer Zeit früher erlebt haben. Die Herrschaft der wenigen, die die Produktionsmittel haben, und jetzt spreche ich mit Karl Marx, die Herrschaft der wenigen unterdrückt die Menschen und macht sie zu Sklaven. Und sie können ihre Klappe nicht mehr auftun. Und ihr seht, wie jämmerlich es klingt, wenn die Gewerkschaftsführer heutzutage auf großen Kundgebungen Sprüche ablassen und wenn dann die Massen schreien in Bochum und irgendwo anders und es nichts bewirkt und die, die an den Schalthebeln der wirtschaftlichen Macht stehen, mit den Sklaven machen, was sie wollen. Gut, 20.000 auf die Straße, 10.000 auf die Straße. Ich lese in der Offenbarung, ich glaube 3 oder 4 Mal, von Sklaven. Als ich das vor einigen Jahren das erste Mal wahrnahm, ich habe die Offenbarung oft durchgelesen, sicher, normal. Aber dann nahm ich es wahr und dann dachte ich, Mensch, Sklaven. Ja, heute sind wir so weit, auch in unserer Gesellschaft. Es ist den Leuten zu wenig, dass sie in einer Woche 2, 3, 5 Millionen machen. Am besten sie machen die Milliarden. Und du bleibst auf der Strecke. Ich kann mich erinnern an eine Zeit, an der der Unterschied zwischen dem höchsten Angestellten und dem obersten Chef relativ gering war, der Unterschied des Einkommens. Und ich kam nach Brasilien und sah so etwas. Ich sah, dass der Chef 20, 30, 50 Mal so viel verdiente wie sein bester Arbeiter. Der Ingenieur. Und jetzt komme ich nach Deutschland zurück, schon eine Weile her, über 20 Jahre, und ich nehme wahr in den letzten Jahren, dass sich das so entwickelt. Wir werden wieder zu Sklaven und wir sind wieder da, wo es mal war. Das ist ein kleiner Exkurs jetzt gewesen. Aber warum sage ich das mit Sklaven? Nur Freie haben einen Sabbat. Nur Freie können sich zurücklehnen und sagen, ich habe einen Ruhetag. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus Ägypten herausgeholt. Ich habe dich befreit. Du bist jetzt ein freies Volk. Fertig. So. Und diesem freien Volk schenkt er einen langen Text und sagt, feiert. Feiert alle 7 Tage eure Freiheit. Denkt darüber nach, dass ihr Ruhe habt und dass ihr neue Kräfte sammeln könnt. Geistige Kräfte vor allen Dingen. Denn Arbeit ist kein Fluch. Gott hat die Arbeit nie verflucht. Noch vor dem Fluch hat er Arbeit verordnet. Arbeit ist ein Segen. Arbeit ist ein Segen. Er hat den Erdboden verflucht. Dornen und Disteln wird er dir bringen. Nein. Arbeit ist wichtig. Wenn du faul rumsitzt, stirbst du früh. Zwar. Wer keinen Inhalt hat und den Inhalt in seinem Gehirn nicht verarbeiten kann, auch in Bezug auf das, was er tut, wird früh alt und hat bald keinen Lebenssinn mehr und weiß nicht, wofür er lebt. Unsere Gesellschaft oktroyiert uns auf, das zu kompensieren durch Drogen, durch Vergnügen, durch Vergessen, so viele Dinge des Vergnügens über uns zu stülpen, dass wir überhaupt nicht mehr zum Nachdenken kommen. Das ist eine sehr, sehr, sehr schlimme Sache. Darunter leiden wir, darunter geht unsere Gesellschaft zugrunde. Und der Krankheiten sind viele, die wir haben. Überlegt einmal, es hat in unserem Volk noch nie so viele psychisch Kranke gegeben wie, und vor allen Dingen unter den jungen Leuten, wie heutzutage. Ich habe den Krieg als Kind miterlebt. Ich habe grausige Erinnerungen daran gehabt. Ich habe bis zu meinem 11., 12. Lebensjahr, habe ich Nacht für Nacht auf diese traumatischen Dinge gehabt. Ich hatte keine psychotherapeutische Betreuung. Ich habe das überwunden. Und habe eine sehr positive Einstellung zum Leben und zur Arbeit gehabt in meinem ganzen Leben. Ich habe als Missionar nicht nur gepredigt und das Evangelium verkündigt, ich habe Bäume gefällt, ich habe Stubben gerodet, ich habe Häuser gebaut und die Kapellen gebaut, ich habe Dachstühle errichtet, ich habe den Leuten gezeigt, wie man Fenster einsetzt und wie man Kanalisation legt und Lichtleitungen und wer weiß, was alles macht. Ich musste das alles den Leuten zeigen. Es war ganz wichtig. Ich habe dabei Tag für Tag Gottesdienste abends gehalten. Ich bin dadurch nicht kaputt gegangen. Arbeit ist positiv. Gott hat etwas Positives gegeben. Schau auf dein Werk zurück. Nimm dir Zeit. Okay? Jungs. Morgens früh, dann sagst du, Mann, der große Morgenstern, der steht jetzt schon 3 Stunden am Himmel, ne? Und läuft seine Bahn. Ja, kannst du mir mal was am Bett bringen, wa? Das ist keine Ruhe. Da bist du genauso gestresst wie am Abend vorher, bevor du ins Bett gehst. Aber wenn du das, was du tust, liebst, und dann darüber nachdenkst, in voller Ruhe, dann wirst du Kreativität erleben und bist den anderen, weil du Christ bist, noch einen ganzen Sprung voraus. Ich würde sagen, 100 Meter, beim 100 Meter Lauf läufst du dann 9,4 und die anderen laufen 10,2. Ja, so ungefähr. Zwar, ich habe das erlebt. Ich erzähle ja nicht irgendwie einen Blödsinn. Ich habe das erfahren. Ich habe Menschen gesehen, die im Stress standen. Das heißt, man nennt das Stress, ist aber kein Stress. Sie haben ihre Arbeit getan von morgens bis abends. 12 Stunden, 14 Stunden. Und kein Problem? Warum? Sie lieben ihre Arbeit und sie haben Zeit, Sonntag zu reflektieren, Ruhe zu nehmen. Das ist wichtig. Das haben wir verlernt. Das Wesen des Ruhetages. Wir haben gesehen, dass dieser Ruhetag nach 2. Mose 20 auch eine ganz fantastische soziale Komponente hat. Du sollst ruhen. Wer noch? Deine Familie. Deine Knechte, deine Mägde. Der Fremde, der in deiner Stadt wohnt. Und deine Tiere. Gott ist ein Herr auch der Tiere. Ruhen. Wasch dein Auto am Freitag oder am Samstag, nicht am Sonntagmorgen. Rasen mähen und all das ist doch ein Quatsch. Die Leute wollen ihre Unabhängigkeit damit zeigen und zeigen ihre Blödheit. Ja, das war. Lieber Gott, meinte eine Junge. Lieber Papa, Papa, meinst du, der liebe Gott weiß, dass wir nicht an ihn glauben? Ja. Ohnehin sind die meisten nur Atheisten, solange das Wetter gut ist, hat jemand gesagt. Das Wesen des Ruhentages hat eine sehr starke soziale Komponente. Ruhen. Der Sabbat ist ein Zeichen von Freiheit. Der Jude begeht den Sabbat als Zeichen seiner Freiheit am Freitag. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst oder ob du es gesehen hast, ob ich es euch gezeigt habe. Überall stehen Blumen. Da geht der junge Mann hin, kauft seiner Braut einen Blumenstrauß und bringt ihn ihr. Da geht der Mann hin und kauft seiner Frau an der Tanke eine Blume. Nicht an der Tanke, also da irgendwo da draußen, wo diese Blumen sind, bringt ihr dann eine Blume mit. Er geht dann noch in die Synagoge und wenn er nach Hause kommt, dann segnet er seine Frau und segnet er seine Söhne und segnet er seine Töchter. Die Frau hat inzwischen zwei Kerzen angezündet mit einem Gebet. Sie hat das beste Essen vorbereitet der Woche. Und dann kommt der feierliche Augenblick, wo man sich an den Tisch begibt, wo der Vater dann einige Bibelsprüche, unter anderem auch diesen von 1. Mose 2, der Herr hat Himmel und Erde vollendet, vorliest. Und dann wird das Brot gebrochen, dann wird der Kelch getrunken, erst der Kelch, dann das Brot. Früher hat man es umgekehrt gemacht, aber weil die Christen es so machen, wie sie es machen, dann hat man es geändert. Ist klar, ne? Muss man ihnen auch verzeihen, ist nicht so schlimm. Und dann gibt es ein wunderschönes Essen. Und dann, ja, viele Hotels sind ausgebucht am Freitagabend. Es ist die Zeit auch der ehelichen Intimität, der Gemeinschaft, wo der Mann sich an seiner Frau und die Frau sich an ihrem Mann erfreut. Wo man Ruhe miteinander hat, wo man reflektiert. Am nächsten Tag tut man nichts. Das Essen vom Abend wird gegessen, man arbeitet nicht mehr. Es gibt 39, nach den Weisen, 39 verschiedene Arbeiten, die man nicht verrichtet. Das ist schon wahr. Gut, ja. Aber ruhen. Ich fand das so schön. Jedes Mal, wenn ich in Israel bin, dann kann ich das genießen. Warum machen wir das nicht, dass wir am Samstagnachmittag, Spätnachmittag alles sein lassen? Und ruhen und alles still werden lassen und dann uns guten Gedanken widmen, der Gemeinschaft untereinander widmen, der Mann, der Frau, die Frau, der Mann, die Kinder, schön familiäre Gemeinschaft widmen, familiäre Gemeinschaft legen, die Kinder alle zusammen. Das hält die jüdische Familie zusammen. Ja, ganz wichtig. Es geht darum, dass wir neue Dimensionen, Dimensionen der Ewigkeit und der Ruhe entdecken. Es steht geschrieben, Psalm 23. Psalm 23, ihr kennt den ja auch, ne? Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Al memenuchot yenachaleni, an Wassern der Ruhe. Menucha, menuchot, Wasser der Ruhe. Und genau das ist dieses Bild, das uns der Hebräerbrief zeichnet. Wir sind in die Ruhe Gottes eingegangen. Ich müsste jetzt mal hier aus meinem Manuskript, das ich vorhin beiseite gelegt habe, diese Stelle heraussuchen. Ich hoffe, dass ich sie gleich finde, um euch nicht so lange zu quälen, denn die Zeit, die rennt. Ja, das ist ja. Also, mal gucken, ich habe das doch hier irgendwo. In den, ich hatte mir das so schön rausgeschrieben. Also jedenfalls, der Sabbat ist ein Zeichen der Ruhe und ein Zeichen der Erlösung. Erlösung, Zeichen der Freiheit. Es ist leider so, dass ich... Ja, man zieht sich auch schöne Kleider an am Sabbat. Wisst ihr, man hat vor 40 Jahren angefangen, unsere Gesellschaft zu zerstören. Da hat man alles abgeschafft. Die Kleider, das Gefühl für Schönheit. Da ist eine Menge. So, wer zur Ruhe eingegangen ist, wer in seine Ruhe eingegangen ist, Hebräer 4, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken, wie Gott von seinen eigenen. Lasst uns nun eifrig sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams fällt. Also nicht sich kaputt machen. Ruhe. Was sollen wir jetzt machen? Nun, Jesus hat gesagt, dass der Sabbat für den Menschen da ist und nicht der Mensch für den Sabbat. Und das haben die jüdischen Weisen auch gesagt zu seiner Zeit. Hat aber immer Fromme gegeben, die besonders ernst waren und die nicht ernst genug sein konnten. Und die haben das sogar angeprangert, dass sich die Jünger die Ehren in den Händen zerrieben haben. Ich möchte folgendes Bild euch zeigen. Die Jünger sind nicht hingegangen, und das war verboten, an einem fremden Feld, wenn die Ähren noch standen, einfach Ähren abzureißen. Das war überhaupt verboten. Denn die Felder waren klein, die Leute, die Bauern waren nicht arm. Da wären die sehr bald arm gewesen. Nein, hier war es ein abgeerntetes Feld. Die steht zwar da nicht ausdrücklich, aber anders geht das gar nicht. Die Ähren liegen auf dem Boden, weil die dürfen nicht aufgenommen werden, wenn sie nicht bei dem Ernten aufgenommen wurden. Und die Jünger hatten nicht Hunger, sondern ein Hungergefühl. Du weißt, wie das ist, ne? Chips und so, ne? Ja, so, Erdnüsse. Kennt ihr doch, ne? Und was da so Getränke, so, ne? Und dann, man hat nicht wirklich Hunger, aber man macht so mit Luftverdrängung dann später. Ist klar, dass das größer wird. Und die Jünger hatten so ein Gefühl von Hunger und haben dann halt mal so ein bisschen die Körner verrieben gegessen. Und da waren gleich ein paar Frauen und haben gesagt, das ist aber eine große Sünde. Und da sagt der liebe Heiland, es hat ihn ja nicht betroffen, weil der hat das ja nicht gemacht. Da sagt der liebe Heiland zu denen, hier tickt wohl nicht richtig, ich habe wohl einen an der Waffel. Ne? Der Sabbat ist doch nicht dazu da, dass man die Menschen unterdrückt, sondern der Sabbat ist ein Tag der Freiheit. Der Sabbat ist ein Geschenk an den Menschen und nicht umgedreht. Und deswegen hat er die Leute geheilt. Und das durfte man. Und die pharisäischen Oberweisen die haben das auch so gelehrt wie Jesus. Nur es hat immer wieder so Spezies gegeben, so spezielle Spezies, die das anders gesehen haben. Die konnten es ja nicht genau nehmen. Und die Leute von Qumran, die haben natürlich verboten, wenn einer am Sonntag, am Sabbat in den Brunnen fällt, dann hol ihn nicht raus, erst am Montag, am Sonntag, am ersten Tag der Woche. Und wenn ein Tier reinfällt in den Brunnen, holen auch nicht raus. Ich habe die Texte hier. Also das war schon der Hammer, echt. Aber die Pharisäer haben das genauso gesagt wie Jesus. Nur blöd, ne? Da sagt der eine Typ doch, kennt ihr die Frau, 18 Jahre war die gebeugt, ja? Sagt, komm, leg dir die Hände auf. Und dann sagt der Vorsteher, an 6 Tagen in der Woche kommt und lasst euch heilen. So eine perverse Flasche. Guck dir mal, der hätte das doch in den 6 Tagen zuvor machen können. Aber die Frau kam extra nicht, weil die wusste, der Typ kann das gar nicht. Also ne, da offenbart sich ja diese ganze Frömmigkeit als ein Rauch. Nun, wie kommt das Christentum zum Sonntag? Naja, wir haben uns schon bald von den Juden verabschiedet. Wir haben die Worte von Paulus ein bisschen schwieriger ausgelegt, denn die Worte Paulus im Galaterbrief und im Kolosserbrief, macht euch kein Gewissen draus, dass die Leute euch vorschreiben, gewisse Tage zu halten und so weiter oder auch Sabbate. Es geht da gar nicht darum, dass man nicht den Sabbat halten soll, sondern es geht darum, um diese peinliche Einhaltung von religiösen Vorschriften, die damit verbunden sind. Der Ruhetag, Gott kann sich doch nicht widersprechen. Wenn der Ruhetag ein Zeichen von Erlösung ist und der Hebräerbrief das sehr, sehr deutlich macht, dann kann es doch nicht sein, dass Paulus gegen den Ruhetag ist. Niemals im Leben. Gut, die Christen haben den ersten Tag der Woche als Tag der Auferstehung Jesu von den Toten gefeiert. Und dann ist daraus der Sonntag entstanden. 321 hat Konstantin dann verkündigt, darf keine Arbeit getan werden, nannte den Tag nach der Sonne Sonntag. Ne? Gut, wir werden daran auch nichts mehr ändern. Wenn einer meint, er müsste jetzt den Sabbat halten, den Samstag gestern, ne? Tja, kann ich auch nichts machen. Wichtig ist, dass wir 6 Tage arbeiten, okay? 6 Tage Maloche, okay? Werk tun. So. Das Interessante ist, ich sehe kein Problem im Sonntag. Wenn ich in Israel bin, feiere ich den Schabbes. Bin ich froh für den Schabbes. Bin ich in Deutschland, muss ich arbeiten am Sonntag. Seht ihr ja, ne? So, aber da ist ein Gedanke. Wann, also Gott hat 6 Tage gearbeitet, am 7. hat er geruht und am 8. begann die neue Woche. Stimmt's? Was passiert am 8. Tag? Was soll man mit einem Jungen am 8. Tag machen? Ihn beschneiden. Was ist Beschneidung? Jeremia sagt das, Hesekiel sagt es, die Bibel sagt es, an anderen Stellen, Deuteronomium. Beschneidung ist ein Bild auf die, auch bei Abraham, auf die Neugeburt. Die Neugeburt im Heiligen Geist. Petrus sagt, wiedergeboren, in seinem ersten Brief, Kapitel 1, Vers 3, durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Also an dem Tag, als Jesus auferstand von den Toten, ist de facto die Wiedergeburt bei ihnen Wirklichkeit geworden. Ne? Bis Christus sind alle, die an Jesus oder an Gott geglaubt haben, im Blick auf den Kommenden wiedergeboren gewesen. Und seit Christus im Blick auf den Gekommenen. Ja? So, wiedergeboren. Am 8. Tag der Woche. Das ist der erste Tag der Woche. Der erste Tag der Woche ist der 8. Tag. Jesus ist am 1. Tag der Woche auferstanden von den Toten. Stimmt? Das war der dritte Tag. Am ersten Tag der Woche ist er auferstanden von den Toten. Wenn ich nun meine Wiedergeburt erlebe, meine Neugeburt, weil Christus auferstanden ist, ich habe kein Problem mit dem achten Tag, mit dem Sonntag. Ich feiere den Sonntag, wenn ich kann. Bin froh über jeden freien Sonntag, den ich erwischen kann im Laufe des Jahres. Ist was Herrliches. Ruhe zu haben, nachzudenken, Gemeinschaft. Und Leo, Händchen halten mit der Mama. Ja, nun denkst du, für alte Knochen, 45 Jahre bin ich verheiratet. Auch nicht zu kurz. Nimm dir Zeit. Wie heißt auch nicht das Leben? Ne? Nimm dir Zeit. Leute, besetzt den Sonntag mit neuem Leben. Werdet euch am Samstagnachmittag klar, jetzt kommt Ruhe in mein Leben hinein. Jetzt nehme ich mir Zeit. Jetzt nehme ich mir Zeit für meine Familie. Jetzt nehme ich mir Zeit für mich selbst. Jetzt nehme ich mir Zeit, dass ich über alles nachdenke. Aber manche Leute, die meinen, wenn sie alleine sind, sind sie in schlechter Gesellschaft. Ne? Ja. Die können nicht alleine sein. Diskos und so, ne? Freitagmorgen 4 Uhr wickeln sich die Autos um die, oder Samstagmorgens um 4 Uhr wickeln sich die Autos um die Bäume und dann Sonntagmorgen auch. Ne? Habt ihr schon gehört von? Ich meine, das passiert schon mal. Tut mir leid, diese armen Kinder, wer bringt diesen armen Menschen, diesen jungen Leuten, wer bringt diesen vielen jungen Menschen diese gute Botschaft, dass es Ruhe gibt? Dass sie sich nicht kaputt machen müssen. Mit Firlefanz, mit Zeug, das sie kaputt macht. Das ist so, mit solch einem Betrug, mit Nichtigkeit, mit Blasen, mit Leer, mit Nix. Wollen wir das? Ich kann über die jungen Leute nicht schimpfen. Da muss ich mich nämlich als Vater anklagen. Was hast du denn versäumt? Wo hast du denn Fehler gemacht, dass das so ist? Versteht ihr? Vorsichtig. Kümmert euch um die jungen Menschen auf der Straße. Geht zu ihnen hin, setzt euch hin. Haltet Händchen, nimmt sie mit nach Hause. Ja, die mögen ja stinken, brauchen. Ah, hast ja eine Dusche. Ne? Heute früher hatten wir keine Dusche, jetzt haben wir ja Duschen. Jetzt können sie sich ja duschen. Ne? Und Kleider übrig haben wir ja auch. Das ist halt nicht wie bei armen Leuten. Ne? Obwohl, jetzt ist ja auch nicht mehr so einfach. Kümmert euch um die jungen Menschen. Gebt ihnen eine Hoffnung. Ich will schließen. Ich habe neulich gedacht, dass ich in eine Versammlung fuhr, fährst du lieber an den Bahnhof, kümmerst dich um die Penner und um die Punker da und die Leute, die da rumsitzen und keine Hoffnung haben, oder vertiefst du das, was sie schon alle wissen da. Verstehst du? Ich stehe an der Kreuzung, muss irgendwo hin, kommt ein junger Mann, Windschutzscheibe wischen. Der hatte hier in der Backe so einen großen Stein und hier in der Backe auch gepierst. Der war total voll mit 758 Piercings oder wie viel im Gesicht. Ich sitze hinter meinem Steuer und fange an zu weinen. Erstmal, weil der Junge mir so leid getan hat und zweitens, weil ich nicht Zeit hatte, mich um ihn zu kümmern. Ich wäre zu gerne ausgestiegen und wäre zu ihm hingegangen und hätte gesagt, Junge, komm, lass uns mal jetzt, lass das putzen. Ich gebe dir was, aber lass uns mal uns hinsetzen und über was anderes sprechen. Du bist viel zu wertvoll, um hier als Sklave und Futter vor die Hunde zu gehen und verspeist zu werden. Ich möchte euch aufrütteln, kümmert euch um diese jungen Menschen in unserer Stadt, in Deutschland. Geht da hinter ihnen her und kümmert euch um sie. Die haben Sehnsucht nach Gott. Ich habe mit so vielen gesprochen. Du spürst immer wieder Sehnsucht. Sehnsucht. Sehnsucht nach Gott. Stimmt's nicht? Fang mal an, nach einer halben Stunde. Wenn die merken, sie können dir Vertrauen schenken, dann geht das Herz plötzlich auf. Dann hörst du was. Und was du nie geahnt hast, das hörst du dann. An sowas dürfen wir nicht vorbeigehen. Und dazu ist der Sonntag gut, der Ruhetag. Ich wünsche euch allen, dass ihr darüber nachdenkt. Wir brauchen den Ruhetag, wir brauchen den Sonntag. Und jetzt sage ich Sonntag, nicht mehr Sabbat. Sabbat heißt ruhen. Deswegen habe ich Ruhetag, habe ich Sabbat gesagt, weil es ein Ruhetag ist. Gott sabbatete, Gott ruhte. Ich wünsche euch viel Segen und tut das zu eurem Segen, zu eurer Gesundheit, zur Gesundheit eurer Familie, eurer Kinder, eures ehelichen Verhältnisses und eurer Nachbarschaft. Amen. Herr, wir danken dir für diesen Morgen. Bitte segne dein Wort. Hilf, dass wir tun, was du gesagt hast und oder sagen hast lassen, aufgrund deines Wortes auch. Bitte dich, dass du diese Gemeinde segnest und Großes tust. Halleluja. Amen.